Der Predigttext an diesem zweiten Tag des Christfestes, wie er offiziell heißt, oder auch an diesem zweiten Weihnachtstag, steht im Johannesevangelium im Kapitel 1, die Verse 10 bis 14. Wir haben daraus bereits den Wochenspruch aus Vers 14 gehört, nur noch ein wenig mehr. Das ist quasi die Sprache des Johannes, wie er das Weihnachtsfest, das Wunder der Weihnacht beschreibt. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit. Die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Was sehen wir? So habe ich ganz am Anfang gefragt bei diesem Hintergrundbild. Was sehen wir? Nun möchte ich etwas konkreter fragen. Was sehen wir, was sehe ich, wenn ich Jesus sehe, wenn ich Jesus betrachte? Johannes mag erschrecken. Er schreibt von Menschen, die blind sind für die Wahrheit Gottes. Im Vers 10 haben wir es gehört, er, das Wort, war schon immer in der Welt, die Welt ist durch ihn geschaffen worden und doch erkannte sie ihn nicht. Eine Welt blind für Gott. Ist das nicht auch die Tragik unserer Zeit, diese Blindheit? Und ich rede jetzt nicht von der Krankheit der Augen, so schlimm auch die ist und so verbreitet sie auch in manchen Landstrichen noch sein mag. Nein, ich rede von der geistlichen Blindheit, der Blindheit, das Gute, das Gerechte, das Großzügige zu sehen und zu wollen. Jesus selbst hat einmal von der Blindheit der Menschen gesprochen, in einem der 7 Sendschreiben, die uns in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel überliefert sind. Da spricht Jesus über die Gemeinde in Laodicea und es ist die einzige Gemeinde, die er nicht lobt. In Offenbarung Kapitel 3 nachzulesen, da sagt er, ihr, sagt ihr Leute in Laodicea, wir sind reich und bestens versorgt, uns fehlt nichts. Aber ihr wisst nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid, elend, blind und nackt. Laodicea, das liegt, wenn man die heutige Karte betrachtet, unweit der türkischen Provinzhauptstadt Denizli, im Westen der Türkei. Laodicea war zur Zeit Jesu reich geworden. Durch nahegelegene Thermalquellen war es zu einer Art Tourismuszentrum der Antike geworden und zu Reichtum gelangt. Aber das war nicht die einzige Quelle ihres Wohlstandes. Daneben war Laodicea ein Zentrum für Purpurstoffe und auch das hatte durch regen Handel zu großem Reichtum geführt. Und noch für ein drittes war Laodicea bekannt, und das entbehrt nicht einer gewissen Tragödie. Laodicea war ein Ort, an dem eine spezielle Augensalbe für verschiedenste Augenleiden hergestellt worden sind. Und dennoch muss Jesus über diese Stadt sagen, sie ist blind, blind für Gott und sein Wirken. Welch eine Tragik, welch eine Tragödie. Gott erscheint in dieser Welt, aber es erscheint unwesentlich. Wie kann es sein, dass Gott in diese Welt gekommen ist und doch von uns Menschen nicht erkannt worden ist oder auch heute noch erkannt wird? Oder schlimmer noch, in Vers 11, da schreibt Johannes, er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Wieso sind die Menschen blind für Gott, für Jesus? Wieso weisen sie ihn ab, lehnen sie ihn ab? Jesus selbst sagt einmal in einem Gleichnis, wir wollen diesen Mann nicht als König haben. Die Blindheit für Gott wurzelt in dem Willen, selbst König sein zu wollen, selbst regieren zu wollen. Dem Stolzen bleibt Gott verborgen. Dem Demütigen öffnen sich die Augen für das göttliche Kind, für den Friedenskönig, für den Mann am Kreuz. Darum preist Jesus auch an anderer Stelle die Kinder selig. Kinder erkennen das Kind in der Krippe. In meinen Kindertagen war es ein großer Schrecken für mich zu entdecken, dass ich nicht gut sehen kann. Ich schaue einmal die Runde, wer auch wie ich ein Brillenträger ist. Wobei manch ein Brillenträger heute muss ja gar keine Brille mehr tragen. Gibt es bessere Sehhilfen? Das war damals in Kindertagen eine Illustrierte gewesen, die hatte einen Sehtest abgedruckt. Und wir hatten das so als Familie geplant im Flur unserer Wohnung. Da stand einer mit der Illustrierten auf der einen Seite des Flures und ich auf der anderen Seite. Und dann ging es daran, die Buchstaben zu lesen. Oben, wir kennen das vom Augenarzt, oben die ganz großen Buchstaben. Das konnte ich noch, aber dann eben kaum in der Mitte des Blattes angelangt, konnte ich nicht mehr die Buchstaben erkennen. Selbst mit verkniffenen Augen war das nicht mehr zu entziffern. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich weiß nicht wie genau, wie alt ich war, vielleicht so 8, 9 Jahre alt, dass ich geweint habe. Nun gab es verschiedene Gründe zu weinen. Einmal hätte ich damals weinen können, weil ich vielleicht schon eine Ahnung hatte, welch schrecklich großes Brillenmodell mir da blühte zu dieser Zeit, mit schrecklich dicken Gläsern. Und ja, das wäre der eine Grund gewesen. Aber ich glaube, der eigentliche Grund war, dass ich selbst erschüttert war über mein Unvermögen, sehen zu können, was andere sehen konnten. Und irgendwo habe ich mich geschämt, dass ich das nicht konnte, was doch offensichtlich so einfach war. Und dann bekam ich eine Brille. Habe ich sie benutzt? Nein, natürlich nicht. Eine schrecklich große Brille mit dicken Gläsern. Da war ich viel zu stolz. Mit so einer Brille in die Schule, da wäre ich doch nur zum Gespött meiner Klassenkameraden, meiner Kumpels, ja meiner ganzen Klasse geworden. Nein, mit der Brille kam ein Etui, da passte sie wunderbar hinein und da blieb sie auch die meiste Zeit. Lieber halb blind, als sich mit dieser Brille sehen lassen. Ist das nicht auch ein Bild, ein Vergleich für den Glauben? Dass wir sagen, ja, natürlich, der Glaube, er ist wichtig, er ist gut. Eigentlich sollte ich mein Leben nach diesem menschgewordenen Gott ausrichten, aber da gibt es doch auch Gründe, diesen Glauben in einem Etui, in einem schönen Etui zu verpacken. Vielleicht so wie die Krippe an einem Tag im Jahr oder ein paar Tagen im Jahr herauszuholen, aufzustellen, ja, aber dann haben wir doch auch einen Platz für die Krippe übers ganze restliche Jahr aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist die eine Seite, die Johannes beschreibt mit der Weihnacht. Die einen, die blind waren für die Wirklichkeit Gottes, für das, was dort geschehen ist, in Bethlehem zunächst. Aber dann beschreibt er auch eine andere Seite. Er schreibt vom Aufnehmen, ihn aufnehmen. In Vers 12 heißt es, aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und er fügt noch an, das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Sehen können, gut sehen können, das ist ein Geschenk. Augen zusammenpetzen hilft nicht, wenn man, wie ich, kurzsichtig ist. Da kann man sich noch so anstrengen. Den Männern und Frauen in der Gemeinde in Laodicea hat Jesus geraten, noch einmal in der Offenbarung nachzulesen, Kapitel 3. Ich rate euch, kauft von mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, dann werdet ihr reich. Kauft euch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst. Kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Macht also ernst und kehrt um. Was meine Brille anbelangte, würde das etwa so lauten. Kauf nicht nur eine Brille, setz die Brille auch auf. Setz die Brille auch auf. Ich meine es gut mit dir. Du sollst doch sehen können, gut sehen können. Warum gibst du dich mit weniger zufrieden? Warum willst du verschwommen durchs Leben gehen? Meine erste Brille, so schrecklich sie auch aussah, sie war doch das Werk eines Optikers, der sein Handwerk verstand. Und ja, sie konnte in einem Augenblick aus der verschwommenen Schultafel etwa wieder ein klares Bild zaubern. Die Buchstaben waren zu erkennen. In dem ersten Jahr, in den ersten beiden Jahren, da war eben die Brille oft noch in einem Etui zu finden. Nur im Notfall holte ich sie heraus, um etwas von der Tafel abzuschreiben. Dann aber wurde meine Sehschärfe oder Sehschwäche Jahr für Jahr stärker. Und dann war es keine Frage von Stolz oder Schönheit mehr. Dann war sie einfach notwendig. Zum Glück hatte sich auch der Brillengeschmack etwas verändert. Ich bekam dann auch eine Sportbrille für den Sportunterricht. Die hat mir dann den Spitznamen Woody Allen eingebracht. Wer Woody Allen in seinen frühen Filmen kennt, der weiß, wie die Brille etwa ausgesehen hat. Es war egal, weil mit der Brille konnte ich auch vor allem beim Volleyballspiel das Netz wieder erkennen. Der Ball konnte wieder über das Netz geschlagen werden. Und auch den Ball sah ich nicht erst, wenn er mich am Kopf getroffen hatte. Laodicea, diese Stadt im heutigen Westen der Türkei gelegen, wurde im ersten Jahrhundert mehrfach von Erdbeben erschüttert. Das heißt, die Stadt habe sich auch von diesen Erdbeben wieder erholt. Vielleicht hat es bei dem einen oder anderen aber auch dazu geführt, dass er in seiner Selbstgefälligkeit, in seiner Selbstgenügsamkeit erschüttert worden ist. Es scheint mir jedenfalls so, dass es manchmal so ist, es muss schlimmer werden. Und das muss nicht nur unsere Sehstärke, unsere Sehkraft betreffen, es muss schlimmer werden, bevor es mit uns besser wird. Es muss schlimmer werden, bevor wir uns näher mit Jesus befassen, bevor wir nicht achtlos an Jesus vorübergehen, sondern auf jedes Detail seines Lebens achten. Johannes schreibt, aber allen, die ihn, also Jesus, aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Glauben heißt ja, ich habe eine Antwort gefunden auf die Frage, wer dieser Jesus ist, wer dieser Jesus für mich ist. Und Glaube heißt auch, ich stehe dazu. Ich sage, ich bin einer, der an Jesus glaubt, an Jesus glaubt und ihm vertraut. Ich lese gerne über ihn, von ihm. Ich rede mit ihm. Ich höre auf das, was er gesagt hat, was er mir sagt. Ich rede über ihn, auch mit anderen rede ich über Jesus. Ich traue mich das. So wie ich mich damals getraut habe, dann meine Brille zu tragen, so traue ich mich, über Jesus zu reden. Übrigens sagt Jesus selbst, Matthäus 10 heißt es, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen, am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel. Bekennen, das ist mehr als bewundern. Jesus sucht keine Menschen, keine Männer und Frauen, die ihn bewundern und ja, sagen können, wie wunderbar, wie großartig, was dieser Jesus gesagt und gelebt und getan hat. Bekennen ist mehr als bewundern. Bekennen ist auch mehr als im Herzen bewegen. Ja, es mag ein erster Schritt sein, das zu bewegen, was Jesus gesagt hat, es zu hören und im Herzen zu bewegen, von seinen Taten zu lesen und diese Taten im Inneren zu betrachten. Aber bekennen heißt, ich stehe dazu, auch wenn andere darüber lachen. Ich stehe dazu und ich rede davon. Ich nehme den Namen Jesus in den Mund. Gestern in der Predigt hat meine Kollegin davon gesprochen, wie einfach das oft ist, an einem Sonntag im Gottesdienst von Jesus zu singen, von Jesus zu sagen, von Jesus zu hören und zu reden. Aber um wie viel schwerer es ist, diesen Namen Jesus hinauszutragen. Auch nicht nur an diesen Tagen der Weihnacht über Jesus zu reden, sondern auch über den Tagen der Weihnacht hinaus Jesus im Herzen zu tragen und Jesus zu den Menschen zu tragen, seine Botschaft weiterzutragen. Paulus hat das Jesuswort aufgegriffen im Römerbrief, Kapitel 10, also Matthäus 10, jetzt Römer 10. Da schreibt Paulus, wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Wer mit dem Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt. Und wer mit dem Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet. Ganz erstaunlich. Auch hier ist es der Mund, der zweimal benannt wird. Mit dem Mund sollen wir bekennen. Es soll ein Bekenntnis werden, dass wir den gefunden haben, der sich finden lassen will in der Krippe und am Kreuz. Glaube, den gibt es nur ganz oder gar nicht. Entweder ich habe meine Brille auf oder ich habe sie nicht auf. Wohin gehört dieser Jesus in unserem Leben? Ist er uns nur vor Augen an Weihnachten? Oder begleitet er uns durch das Jahr, ja durch unser Leben? In einem modernen englischen Lied heißt es: Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Im Deutschen singen wir: Öffne, Herr, öffne du mir die Augen, Herr, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Und ich möchte anfügen: Herr, öffne meinen Mund, ich will mich zu dir bekennen. Das wäre ein ganz schlichtes, ja, ich möchte sagen, ein kindliches Gebet, das doch so wirkungsvoll ist. Beten wir? Beten wir noch? Vielleicht ist das Verrückteste, was man in unserer Zeit so tun kann. Wer betet, der glaubt nicht mehr an sich. Wer betet, fängt an Gott zu glauben. Wer betet, blickt von sich weg auf das Kind in der Krippe, auf den Mann am Kreuz. Wenn wir beten, machen wir Gott auf uns aufmerksam. Wer betet, nennt Gott beim Namen. Und dann beschreibt Johannes das, was das Wunder des Glaubens ist, dass plötzlich gesehen wird, was nicht zu sehen war. In Vers 14 schreibt er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut, er lebte unter uns und wir sahen. Wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat. Plötzlich kann ich sehen. Wer an Jesus glaubt, sieht mehr. Sieht mehr als ein Kind in der Futterkrippe, sieht mehr als einen zum Tod Verurteilten am Kreuz. Wer an Jesus glaubt, sieht auch sich selbst in einem neuen Licht. Johannes sagt, wer an Jesus glaubt, dem gab Gott das Recht, Kind Gottes zu werden. Der Glaubende erhält, modern gesprochen, eine neue Identität. Plötzlich weiß ich, wer ich bin. Ich weiß plötzlich, wer ich in Gottes Augen bin. Plötzlich sehe ich meine Berufung als Kind Gottes, meine Berufung als Gottes Kind. Wissen wir, wer wir in Gottes Augen sind? Weißt du das, dass du ein Kind Gottes werden sollst? Und wer an Jesus glaubt, der sieht mehr als eine Welt am Abgrund. Der sieht mehr als eine Welt, die vergeht. Wer glaubt, der entdeckt die Dimension der Ewigkeit. Sichtbares verliert seinen Reiz, Unsichtbares, ja, gewinnt an Bedeutung. Wer glaubt, sieht eben Jesus. Und er sieht auch, worunter Gott leidet. Ja, Gott leidet. Er leidet nämlich darunter, dass er nicht gesehen, sondern oft genug übersehen wird und unbeachtet bleibt. Kennen wir das nicht auch von uns? Wie schmerzhaft ist das? Vielleicht auch gerade in diesen Weihnachtstagen, wenn wir von jemandem übersehen worden sind, unbeachtet geblieben sind. Hatten wir nicht gehofft auf Post? Oder auf einen Anruf, einen Gruß? Leiden nicht auch wir, wenn wir übersehen werden, unbeachtet bleiben? Ja, auch Gott leidet, wenn er übersehen und unbeachtet bleibt. Wenn die Menschen nur Augen haben für sich und für ihr eigenes Leben. Wer Christus, Jesus, durch ein schlichtes Gebet in sein Leben einlädt, einlässt, wird Kind Gottes, Sohn des lebendigen Gottes, Tochter des lebendigen Gottes. Weihnachten macht nur dann Sinn, wenn wir es mit Jesus wagen. Johann Scheffler, ein Liederdichter. Als Liederdichter trug er den Namen Angelus Silesius, der schlesische Engel. Er lebte im 17. Jahrhundert, fast parallel zum furchtbaren 30-jährigen Krieg. Und dieser Angelus Silesius, dieser Johann Scheffler, hat einmal gesagt, und wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, es wäre umsonst. Ja, wir dürfen uns freuen darüber, dass Jesus geboren ist an diesen Weihnachtstagen. Aber himmlische Freude wird sein über jeden und jede, in deren Herzen Jesus geboren wird. Himmlische Freude und herzliche Freude wird sein über jeden, der Jesus in sein Leben einlässt. Amen.